Also, herzlich willkommen heute Morgen. Wer jetzt von mir eine Palmsonntagsbotschaft oder eine Osterbotschaft erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das der letzte Gottesdienst vor Ostern ist. Also, ich habe heute für euch eine andere Botschaft, und zwar, wie wir die Werke Gottes wirken. Und ich glaube, das ist auch was, was auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, ja, ich denke, dass das zu uns allen sprechen wird und jeder sich irgendwas mitnehmen kann von dem Ganzen. Zuerst mal gehen wir ins Evangelium von Johannes, Kapitel 6, Vers 28. Da stellen Menschen Jesus wie so oft eine sehr knifflige und schwierige Frage. Und zwar sagen die Leute dort zu Jesus: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Hast du dich diese Frage auch schon mal gestellt? Darf ich mal Handzeichen sehen? Ja, so 7, 8 Personen immerhin. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil letztendlich unsere Werke, die bringen keine Frucht, wenn es aus uns herauskommt. Dann ist es fleischlich, dann ist es menschlich. Aber wenn es aus Gott herauskommt, dann bringt es Frucht. Und diese Frucht wird auch für immer bleiben. Diese Frucht wird nicht vergehen. Und dann gibt Jesus eine ganz interessante Antwort. Wahrscheinlich hätten wir auf die Frage ganz anders geantwortet. Und er sagt im Vers 29: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Mit dieser Antwort hätten sie wahrscheinlich nicht gerechnet, ja. Und wer ist es, der den Gott gesandt hat? Nicht schwierig, gell? Wer ist es? Jesus, ja. Jesus, sein Sohn, das ist der, den er gesandt hat. Jesus sagt mit anderen Worten: Wenn du an mich glaubst, so wirst du automatisch auch beginnen, die Werke Gottes zu wirken. Und ich glaube, das nimmt viel religiösen Druck und viel Gesetzlichkeit und viel du musst und du darfst und du sollst von uns, weil letztendlich ist das Werk Gottes, dass wir an den glauben, also an Jesus, den er gesandt hat. Und aus diesem Glauben an Jesus erwächst alles andere. Aus dem Glauben an Jesus können wir aktiv werden, können wir unseren Nächsten sehen, können wir Menschen begegnen in der Liebe Gottes, können wir in der Kraft Gottes dienen, können wir so wirken, wie Jesus auch gewirkt hat. Weil uns der Glaube an ihn zu einer Tat freisetzt und inspiriert. Und die Bibel fasst es ganz gut zusammen, wie wir agieren sollen in Galater 5, Vers 6. Und da steht: Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Also das fasst wunderbar zusammen. Wir sollen im Glauben handeln, im Glauben agieren, aber der Glaube nicht irgendwie aus irgendeiner Motivation. Wir können auch im Glauben Berge versetzen, ohne dass es aus der Liebe geschieht. Wir lesen im 1. Korinther 13 im hohen Lied der Liebe, dass du deinen ganzen Körper geben kannst, dich kreuzigen lassen kannst, alles Mögliche machen kannst. Aber wenn es nicht aus der Liebe geschieht, dann bringt es keine Frucht. Sondern die Liebe, der Glauben soll durch die Liebe wirksam werden. Und mit anderen Worten: Gott hat überhaupt kein Interesse, ob ich mich jetzt beschneiden lasse oder ob ich unbeschnitten bin. Betrifft eh nur die Männer unter uns. Das spielt für ihn überhaupt keine Rolle, sondern es spielt eine Rolle, dass Glaube wirksam wird und dass Glaube wirksam wird durch Liebe. Das ist das, worauf es ankommt. Gott schaut weder auf Äußerlichkeiten noch schaut er auf die Einhaltung von irgendwelchen Regeln und Gesetzen, sondern es kommt ihm auf unseren Glauben an. Und beim Glauben guckt aber Gott immer auf unsere Motivation. Ein Glauben, der sich selber verehrt, ist ein toter Glauben. Letztendlich muss immer stehen am Ende das, was Martin Luther gesagt hat: Solo Deo Gloria, also nur Gott gebührt die Ehre. Und hast du schon mal gemerkt, Gott teilt seine Ehre nicht mit uns? Hat er noch nie getan, wird er auch nicht tun. Ist auch gut so, ja. Weil Gott soll verherrlicht werden und nicht der Mensch. Wir leben in der Zeit des Humanismus, als Ursula von der Leyen angetreten ist mit ihrem EU-Vorsitz, Ratsvorsitz. Da hat sie gesagt, dass Europa aufgebaut ist auf der Grundlage des Humanismus. Also, wenn sie ein bisschen schlauer gewesen wäre, hätte sie gesagt: Europa ist aufgebaut auf der Grundlage der Bibel und auf der Grundlage des Christentums, aber in Verkennung dessen, hat sie gesagt, auf der Grundlage des Humanismus. Und das ist das Problem im Humanismus, und der schleicht sich auch in die Gemeinden massiv ein, dass es nur noch um den Menschen geht. Ja. Auch selbst bis in die Anbetung hinein, in uns, bei uns natürlich nicht, aber in vielen Gemeinden ist es auch so, dass du den Eindruck hast, wird jetzt Gott verehrt oder wird der Mensch verehrt? Das Zentrum ist der Mensch, dass ich mich wohlfühle, dass ich hier ja irgendwie eine gute Stimmung, good vibes mitnehme und dann nach Hause gehe und ah, das war toll, ich habe mich richtig gut gefühlt. Aber unsere Motivation sollte eigentlich sein, ich will ihn verehren, ich will ihn anbeten. Ich will diesen großen Gott groß machen durch mein Leben, durch meinen Gesang. Vorhin hatte ich hier so ein Bild während der Anbetung. Ich sah so ein Kolibri, die haben ja die Möglichkeit, ich habe schon welche live gesehen, die waren mitten auf meinem Balkon, als ich auf Curaçao war. Und die können 150 Flügelschläge in der Sekunde machen. Fantastisch. Und die haben nur ein Bestreben. Der Kolibri will an diese süße Frucht hinkommen und will die unbedingt naschen. Und das motiviert ihn, und dann, dafür gibt er seine ganze Kraft. Das ist ja anstrengend mit 150 Flügelschlägen in der Sekunde wohlgemerkt. Und darauf verbringt er Stunden, um diese Blüten auszusaugen. Und so sollte unsere Haltung Gott gegenüber sein. Dass ich sage, wie ein Mose, Vater, oder Mose hat gesagt, ich will deine Herrlichkeit schauen. Und Jakob hat gesagt, ich lass dich nicht, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Der hat mit Gott wirklich gerungen wie ein Ringkampf. Der wollte unbedingt diesen Segen Gottes, diese Begegnung, diese Berührung Gottes. Und ich sage dir, eine Berührung des lebendigen Gottes wird dich nie mehr dasselbe sein lassen. Ich habe Begegnungen gehabt, ich werde es nie vergessen, als ich mit 11 oder 12 Jahren das erste Mal von Jesus geträumt habe, ihn mal zu sehen, wie er aussieht. Es steht mir noch immer vor Augen, seine Augen, die sind so klar wie ein Bergsee. Das kann man überhaupt gar nicht beschreiben, was es bedeutet, wenn Jesus dich mit seinen Augen anschaut. Wenn der Glauben mit der Liebe zusammenwirkt, dann geschieht er aus der Gesinnung Christi heraus und bringt maximale Frucht, und er verehrt immer den dreieinigen Gott. Nur durch Glauben können wir Gott gefallen. Ist dir das bewusst? Nicht durch unsere Anstrengungen, nicht durch unsere Leistungen, nicht durch unsere Lippenbekenntnisse, sondern nur durch den Glauben. Dazu lesen wir aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, wenn wir Gott nahen, müssen wir Glauben haben. Und das finde ich so phänomenal bei Gott. Er hat nicht irgendwas Intellektuelles oder was Schwieriges erwählt, was dann nur wieder einige Menschen hätten erfüllen können, aufgrund ihrer Studiertheit, sondern er hat Glauben gewählt. Und ich werde nie vergessen, wie ich im Hauskreis war, damals noch in Roth in Mittelfranken, und die Mutter hatte stechende Kopfschmerzen, und der kleine Junge von ihr, der war damals 2,5, der nimmt einfach die Hand der Mutter, oder beziehungsweise den kleinen Finger hat er genommen, und dann hat er so nach oben geblickt und hat er gesagt, Jesus, Mama, heil machen. So wie halt ein 2,5-Jähriger betet. Ein paar Sekunden später sagt die Frau, ich bin komplett geheilt. Gott wird sich aus dem Mund der Kleinen und der Kinder Lobpreis und Macht bereiten. Ja? Und das werden wir noch erleben, diese Zeiten, ja, wo wir sehen, aus dem Kleinen, aus dem Mund der Säuglinge und Kleinkinder wird sich Gott Macht bereiten. Dieselben Prozesse musste auch Jesus durchlaufen, im Glauben zu handeln und hieraus die Frucht zu sehen. Das Prinzip Gottes kann keiner den Menschen aushebeln. Und jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, wie hat denn Jesus eigentlich agiert? Wie hat Jesus hier auf Erden gewirkt? Und da sind mir 4 Dinge groß geworden. Das erste, was so ganz wichtig ist, das war so seine Kernbotschaft, er offenbarte den Menschen den Vater. Dazu ist er gekommen, das war sein Lebenswerk, ich möchte den Menschen den Vater offenbaren. Ich möchte diese Liebe Gottes, diese enge Verbundenheit, die ich mit dem Vater lebe, möchte ich den Menschen anbieten, als ein Geschenk, als eine Möglichkeit, dein Leben in die Erfolgsspur aus Gottes Sicht zu bringen, in die Segensspur Gottes. Das habe ich jetzt nicht, Johannes, in den Folien, aber es ist mir noch eine ganz wichtige Bibelstelle. Johannes 17, Vers 4 sagt Jesus, ich habe dich, also den Vater, verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Ich sage das nochmals. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Was war das Werk von Jesus? Den Vater verherrlichen. Wenn du die ganzen Predigten liest, die ganzen Lehren von Jesus, dann ging es immer um den Vater. Es ging darum, ich will diesen Vater verherrlichen. Und Jesus war so eng mit dem Vater, das haben wir jetzt wieder als Folie, dass er in Johannes 14, 8 sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das finde ich ein ganz starkes Wort und es zeigt mir, wer Jesus sieht, wer mit Jesus geht, der sieht den Vater. Und Jesus sagte von sich selber in der nächsten Folie, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Ich sage es nochmal, der Sohn, Johannes 5,19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Mit anderen Worten, Jesus, also ich stelle mir das so vor, er sieht das, was der Vater tut. Wie sieht er das? Der Vater ist im Himmel, im dritten Himmel, nicht in dem sichtbaren Himmel. Es gibt ja den sichtbaren, den wir jetzt so sehen da draußen. Dann gibt es den Himmel drüber, da streiten sich die Dämonen mit den Engeln. Und dann gibt es noch den Himmel drüber, da sitzt der Vater mit Jesus im Moment, weil Jesus ist ja gegangen und hat uns den Heiligen Geist gelassen. Und Jesus sieht den Vater visuell, was er tut. Sein ganzes Leben lang sieht er den Vater visuell im Geist, was er tut. Es gibt zwei Möglichkeiten, denke ich, wie wir die Werke Gottes tun können und wie wir hier in einer ähnlichen Form wie Jesus dem Vater nachfolgen. Das eine ist das Hören, also zu hören, was der Geist Gottes uns zu sagen hat. Wir sollen hören, was der Geist Gottes der Gemeinde zu sagen hat. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kann mich noch so gut erinnern an den Tag meiner Wiedergeburt, das ist jetzt 32 Jahre her. Ich habe davor Gott, glaube ich, nur ein einziges Mal reden gehört, als ich in der katholischen Kirche gesessen bin. Da habe ich ihn aber sogar akustisch gehört. Aber danach, als ich dann Jesus in mein Herz aufgenommen habe, ging das los, dass ich seine Stimme höre, dass ich ein Schaf Gottes war. Und das hat mich total geflasht und begeistert. Aber das ist die eine Möglichkeit zu hören. Die andere Möglichkeit ist, glaube ich, dass Gott uns einen prophetischen Geist geben will, uns immer mehr visionär machen will, dass wir Dinge sehen. Also wenn ich bete sehr viel für andere Menschen und wenn die zu mir kommen, dann ist es zu 85-90% bei mir so, dass ich Bilder sehe. Ich sehe über den Menschen Bilder, ich sehe Situationen und dann in der Regel gibt mir Gott auch die Auslegung. Und das hilft mir ungemein, dass ich in die unsichtbare Welt sehen kann, um zu sehen, was will der Vater tun. Und das ist was, wofür wir beten können. Vater, lass mich diesen prophetischen Geist empfangen. Lass mich sehen, wie Jesus dich gesehen hat. Lass mich dich sehen, wie Jesus dich gesehen hat. Das ist ein biblisches Gebet. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also brauchen wir den Geist Gottes, um Jesus zu sehen. Jesus hat uns gesagt, dass er gehen wird, aber der Heilige Geist wird uns an alles erinnern und uns alles lehren, was Jesus uns geboten hat. Das Lebensmotto von Jesus war, den Jüngern den Vater zu zeigen. Und das, ihn zu hören und ihn zu sehen, das ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Und was machte Jesus auf der Welt? Er ahmte den Vater nach. Ja, so wie er Gott kannte den Vater, so hat er die Jünger gelehrt, so hat er die Menschen gelehrt. Das war seine zentrale Botschaft. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Jetzt geht's weiter. Die Jünger ahmten dann Jesus nach und indem sie Jesus nachahmten, ahmten sie den Vater nach. Versteht ihr das Prinzip? Und diejenigen, die Jünger dann zum Glauben gebracht haben, ahmten auch wieder Jesus nach und auch wieder den Vater. Wer Jesus hat, der hat auch den Vater, sagt die Schrift, und wer Jesus nicht hat, hat auch den Vater nicht. Wie viele Menschen habe ich über die Jahre auf der Straße kennengelernt, die mir sagten, ja, an Gott glaube ich, aber an Jesus glaube ich nicht. dann darfst du diesem Menschen sagen, wenn du den Sohn nicht hast, hast du den Vater auch nicht, dann hast du gar nichts. So sagt die Schrift und die Schrift lügt nicht. Wer an Jesus glaubt, der glaubt an den Vater. Wer Jesus hat, hat den Vater. Jesus und der Vater sind eins. Bitte um eine visuelle, um eine prophetische Gabe. Bitte, dass du auch im Geist sehen kannst, wie Gott in dieser Situation handelt. Wenn wir für kranke Leute beten, dann ist es ganz gesund, dir vorzustellen, wie die Person aussieht, wenn sie gesund ist. Um dann zu beten, um danach zu beten, um dann deinen Glauben freizusetzen. Also, erster Punkt, was war das Werk Jesu auf Erden? Er offenbarte den Menschen den Vater. Zweitens, er tat stets, was der Vater auch tat. Drittens, und das, ich glaube, das so weit sind wir noch nicht, aber Jesus konnte das. Er bewahrte alle Jünger, dass keiner verloren ging, die Gott ihm anvertraut hat, außer Judas Iskariot. Und das, damit die Schrift erfüllt wurde. Das war der Sohn des Verderbens. Den konnte er nicht zum Vater bringen, aber alle Menschen, die Gott dem Jesus anvertraut hat, brachte er zum Vater. Ist das nicht gigantisch? Und es waren ja nicht nur die 12 oder die 70 oder die 120, sondern es waren Tausende. Die, die ihm der Vater anvertraut hat, die brachte er zum Vater. Er hat keinen verloren. Lesen wir dazu Johannes 17, 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Interessanter Aspekt, hast du schon mal so überlegt? Bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Der Name Gottes ist Jesus Christus. Ich bewahrte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ist dir schon mal so bewusst geworden? Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Bewahrt und behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Die Schrift lässt sich nicht auflösen. Gottes Wille ist hier verbrieft und dieser Wille wird eintreffen. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Darauf können wir uns verlassen. So, jetzt kommt der vierte Punkt. Er leitete seine Jünger an und hatte hierbei bestimmte Prinzipien. Also Jesus leitete seine Jünger an, der Schwerpunkt dessen, was er tat, war seine Lehre. Und zwar habe ich hier 6 Prinzipien herausgearbeitet oder auch Lehrmeinungen. Das erste ist die Gemeinschaft. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Jesus wusste, wenn ich Menschen gewinnen will, muss ich mir Zeit mit ihnen nehmen, muss ich Gemeinschaft mit ihnen haben. Muss ich mir ihre Story anhören, Empathie entwickeln, dem Menschen zeigen, dass er mir wertvoll ist, dem Menschen zeigen, dass er mir was bedeutet. Und Jesus hat ja ständig mit ihnen Gemeinschaft gehabt, mit diesen 12 Jüngern, die er auserwählt hat, mit denen war er Tag und Nacht zusammen, über 3,5 Jahre. Eine engere Gemeinschaft war überhaupt nicht möglich. Also Jesus hat alles mit ihnen geteilt. Sie konnten total viel lernen von seinem Verhalten. Sie könnten diese Verhaltensweisen, die Jesus tat, wie er sie geliebt hat, wie er sie umarmt hat, wie er sie auferbaut hat, wie er sie ermutigt hat, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er vom Vater erzählt hat, das konnten sie mitnehmen und konnten das wieder an die nächste Generation oder an andere Menschen oder in ihrer Familie oder wo sie gearbeitet haben, weitergeben. Gemeinschaft ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und ich habe hier geschrieben, durch diese Gemeinschaft übernahmen die Jünger nach und nach die DNA von Jesus. Ja, sage mit mir, mit wem du zusammen bist, und ich sage mir, mit wem du Gemeinschaft hast, und ich sage dir, wer du bist. Dieser Charakter Jesu färbte immer mehr ab. Quasi wurde die DNA der Jünger verändert zu einer göttlichen DNA. Und Jesus hat niemals eine Megachurch gegründet. Jesus hätte sagen wir mal, die Lehre ein bisschen weniger Anspruch gebracht, dann wären ihm die Leute zu 100.000 hinterhergelaufen. Haben sie nicht gemacht. Jesus hat manchmal die Leute richtig brüskiert. Wenn du nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen isst und sein Blut trinkst, hast du keinen Teil mit mir. Ja, und dann sagt die Bibel, und von da an gingen die meisten nicht mehr mit ihm, haben ihn verlassen. Jesus hat immer wieder krasse Maßstäbe gebracht, aber er war bereit, er war 100% authentisch. Er war bereit, das, was der Vater ihm diesen Auftrag gegeben hat, hier auf Erden zu leben, um mit den Jüngern Tag und Nacht zusammen zu sein. Hat sich nie abgegrenzt. Das Einzige, wo er ab und zu mal die Gemeinschaft verlassen hat, ist, um den Vater zu suchen. Um zu sagen, ich muss meinen Akku wieder auftanken. Ich habe das einmal erlebt in meinem Leben, da habe ich einen ganzen Tag gedient in der Ukraine. Hab erst gepredigt morgens, dann haben wir 7 Stunden lang gebetet am Stück. Die Leute, die sind so hungrig dort und es kamen so viele Menschen. Und als ich dann abends fertig war, dann bist du fertig, wenn du 7 Stunden mit Menschen betest, dann bin ich zum Pastor gekommen, der mich eingeladen hatte und habe gedacht, endlich ruhen. Dann sagt der Pastor, grinst mich an, sagt, Thomas, ich habe eine gute Nachricht, mein Haus ist voll, hier sind ganz viele Menschen, für die darfst du heute Abend alle noch beten. Ich habe gedacht, wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht, ich bin total leer, ich bin total am Ende. Und Jesus hat das manchmal 3 Tage am Stück gemacht. Und du hast du schon mal längere Zeit für jemanden gebetet? Du gibst alles. Also wenn ich bete für jemanden, ich gebe alles. Und ich bin hinterher klatschnass. Ja? Also es ist der Hammer, wenn du abnehmen willst, neue Abnehmkur. Bete für Menschen, ja. Bete für Menschen. Also wenn ich jetzt längere Zeit für Menschen bete, dann habe ich hinter manchmal ein ganzes Kilo abgenommen. Ja. Und Jesus macht es tagelang, aber er kommt immer wieder zum Vater und er verlässt die Gemeinschaft nur, um zum Vater zu gehen und aufzutanken beim Vater. Das braucht er immer wieder. Er ging immer wieder in Orte der Ruhe und nahm das, was der Vater hatte, diese Quelle lebendigen Wassers. 2. Punkt, er gab den Jüngern Training und gab ihnen Teilhabe. Er ließ sie in allem teilhaben. Jesus nahm die Jünger von Anfang an in alles mit hinein. So habe ich es von meinem geistlichen Leiter, vom Ralf Becker, auch erlebt. Ich war ein paar Tage gläubig, dann sind wir nach Nürnberg auf den Dutzenteich gegangen. Und dann hat er gesagt, du fang doch an, auf der Straße zu predigen von deinem Glauben an Jesus. War sehr herausfordernd, aber ich bin so verrückt. Ja. Ich habe mich hingestellt in Nürnberg und habe angefangen, auf der Straße zu predigen. War, glaube ich, noch keine Woche im Glauben. Und der Ralf, der hat das wunderbar gemacht. Der hat uns einfach mit reingenommen. Wir waren auf so vielen Missionseinsätzen im In- und Ausland und der hat uns dann reingeführt, wie predigt man, wie lehrt man. Und hat gesagt, wie gibt man Zeugnis? Und hat uns einfach mit reingenommen. So. Und sukzessive sind wir in diese Dinge reingewachsen. So hat es Jesus auch gemacht mit seinen Jüngern. Durch Lehre, durch Gebet, durch Predigt, durch Dienst. Er zeigte ihnen, wie man die Gaben des Geistes einsetzt. Und er setzte sie gleich in Dienste ein. Jesus war bereit, Verantwortung zu übergeben. Jesu Ziel war, dass diese Leute stark werden, dass diese Leute gelehrt werden, dass die... Jesus ist irgendwann gegangen und hat alles seinen Jüngern überlassen. Und diese Jünger, diese 12, diese 70, diese 120, haben die Welt gerockt. Hätte jetzt Jesus Megachurches gebildet mit Tausenden von Leuten, hätte es nie die Effektivität gehabt, wie dass er sich auf einzelne Menschen und selbst bei Jesus, er konnte sich nicht auf mehr als 12 Leute wirklich voll konzentrieren. Das wirst du auch schon gemerkt haben, dass wir sehr begrenzt sind und dass wir uns nur um ein paar wenige kümmern können. Aber um die dann umso mehr. Es bringt viel mehr, dich um 3 Menschen zu kümmern und in die wirklich zu investieren, für die regelmäßig zu beten, mit denen regelmäßig Gemeinschaft zu haben, mit denen Zeit zu verbringen, als wenn du versuchst, Tausende. Wenn die Welt es wüsste mit ihren Likes und Followern und so weiter, dann würden sie ganz anders agieren. Es kommt nicht auf Masse an, es kommt auf Klasse an, im Reich Gottes. Er gab ihnen Feedback, er gab ihnen Lob, er gab ihnen Korrektur, er lehrte sie viel über den Vater. Er machte den Vater groß, das war seine Hauptmotivation. 3. Punkt war die Lehre von Jesus. Und das Interessante ist und das Wichtige, Jesus läutete eine ganz neue Zeitenwende ein. Deswegen hatten die Juden so ein Problem mit ihm. Der war so unkonventionell, der war so unreligiös. Der hat Wunder gewirkt, der hat auch die alten Gebote teilweise, also er hat sie nicht aufgelöst, aber er hat neue Gebote hinzugefügt. Und zwar vor allen Dingen das Gesetz des Geistes. Er hat die Leute in die Freiheit im Geist hineingeführt. Seine Lehre führt in Freiheit. Viele gesetzliche Lehren führen uns in Gebundenheit. Und eine seiner Hauptlehren war, du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Gott will, dass sein Geist in dir wohnt. Das ist das größte Geschenk, das größte Wunder, was wir überhaupt erleben dürfen, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung macht. Dein Bürgerrecht ist nicht mehr hier auf der Erde, sondern dein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und das sollte unsere Erwartung immer mehr und mehr sein, dass wir uns nicht vom irdischen Gesinnungen und unseren fünf Sinnen leiten lassen, sondern vom Himmel her. Die meiste Zeit seines Lebens lehrt er die Menschen, was der Vater ihnen sagen möchte. Die Lehre war die zentrale Basis seines Dienstes, die es zu verinnerlichen galt. Lehre blieb aber nicht auf Lehre beschränkt, sondern die Jünger sahen auch, wie Jesus agierte und wie er die Worte, die er selbst lehrte, auch tat. Dies geschah eigentlich immer in Erweisung des Geistes und der Kraft Gottes. Es war also keine Theorie, sondern gelebter Glauben, gelebte Autorität von Gottes Seite aus. Also, die Prinzipien, die Jesus gelehrt hat, ist Gemeinschaft, Training und Teilhabe, Lehre. Viertens, Befähigung. Jesus übergab gerne Verantwortung und er suchte sich dabei aber auch bestimmte Personen aus, zum Beispiel Simon Petrus. Du bist Simon Petrus, auf diesem Felsen werde ich die Gemeinde aufbauen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ich gebe dir die Schlüssel des Todes und des Hades. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Ist das nicht krass, diese Verheißung, diese Verantwortung? Jesus war bereit, Verantwortung zu übergeben. Jesus war sogar bereit, sein Werk an diese Jünger weiterzugeben. Jesus war also nicht egoistisch, er klebte nicht an Macht, er klebte nicht an Autorität, sondern er gab seine Autorität, seine Kraft, seine Bevollmächtigung gerne an seine Jünger weiter. Vielen tausenden Menschen legte er die Hände auf und autorisierte sie mit Gottes Kraft. Wenn sie ähnlich große Wunder wie er wirkten, seine Jünger, dann freute er sich und war nicht neidisch. Jesus hat ihnen sicher regelmäßig die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Und so hat er seinen Geist hineingelegt in seine Jünger. Jesus diente seinen Jüngern, obwohl er doch ihr Herr und Schöpfer war. Er wusch ihnen sogar die Füße. Ja. Also es war die Gesinnung von Jesus, ihnen zu dienen, den eigenen Jüngern zu dienen. Das ist krass, oder? Ihr nennt mich Herr und Meister und ihr tut recht. Und trotzdem war er bereit, sich klein zu machen und diesen Jüngern die Füße zu waschen. Der fünfte Punkt ist Freundschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Prinzip der Freundschaft. Er war nicht nur Herr, Jesus war vor allem Freund, also eine Vertrauensperson, der man sich komplett anvertrauen könnte. Sicher haben die Jünger sehr viel Gebrauch davon gemacht, die Freundschaft und die damit verbundene Liebe von Jesus zu seinen Jüngern war so stark, dass alle 12 Personen bereit waren, in den Tod zu gehen für Jesus. Das, was Jesus selber getan hat, in den Tod für seine Geliebten zu gehen, für seine Jünger zu gehen, dieses Prinzip haben sie verinnerlicht. Und ein Leben lassen für einen anderen kann man nur, wenn man die Person unendlich liebt. Sind wir da einig? Ja, also bis auf Johannes, den Evangelisten, haben alle, laut Kirchengeschichte, haben alle anderen Apostel den Märtyrertod bezahlt, mit dem Märtyrertod bezahlt und waren bereit, ihr eigenes Leben zu geben. Also Jesus hat sie unglaublich geprägt und verändert und Gott nahegebracht, als irgendein anderes Geschehnis in ihrem Leben. Die Liebe zu Jesus ist letztlich die Kraft und Motivation und Triebfeder, die uns die Werke Gottes wirken lässt. Den Satz solltest du dir verinnerlichen. Die Liebe zu Jesus ist letztlich die Kraft und Motivation und Triebfeder, die uns die Werke Gottes wirken lässt. Ausschließlich die Liebe zu Jesus und alles andere wird auch nichts bringen. Wenn du ihm gefallen willst, wenn du ihm nacheiferst, wenn du auch versuchst, den Vater groß zu machen, dann wirst du automatisch ohne große Anstrengung die Werke Gottes wirken. Das kommt nämlich aus dem Inneren heraus, aus unserem Herzen. Es wird geboren durch den Geist. Jesu Ziel war also, dass die Jünger mit seiner Liebe, seiner Freundschaft komplett getränkt und erfüllt wurden. Sein Ziel war, dass die Menschen eine tiefe Festigkeit bekommen und tiefe Wurzeln schlagen, dass sie tief gewurzelt sind im Wort Gottes. Das war das Zentrum seiner Lehre und seines Wirkens, und nur aus der Liebe zu Jesus heraus ist es auch möglich, seine herausfordernde Botschaft umzusetzen. Sonst können wir nicht die Worte Jesu halten, wenn wir nicht in ihn verliebt sind, können wir das niemals umsetzen. Und der sechste und letzte Punkt, der aus dem Ganzen resultiert, ist Sendung und Mission. Ja, dazu hat Jesus das alles gemacht, damit die Menschen wieder jünger machen. Das war das Zentrale. Ich mache euch zu Jüngern und ihr macht andere zu Jüngern. Ich habe euch zum Vater gebracht, ihr bringt die Welt zum Vater. Jesu Ziel war vor allem, dass die Jünger hingehen und selber Jünger machen. Dafür diente die ganze Ausbildung. Letztlich steckt dahinter die Motivation, dass alle Welt Gott erkennen soll und in die Bestimmung hineinfindet, mit Gott durch den Geist und die neue Geburt verbunden zu sein und eins zu sein mit dem Vater. Der Vater bereitet für sich eine Braut auf Erden vor, und das ist das Allerwichtigste für Gott, den Vater, dass diese Braut schön wird. Du bist Teil dieser Braut. Und diese Braut baut er auf durch seinen Heiligen Geist. Ich habe mich früher immer gefragt, wie soll das gehen? Wir sind alle so unvollkommen in den Gemeinden. Ich selber bin so unvollkommen. Und wenn man in die Gemeinden blickt, wie viel Streit und wie viel Menschliches und wie viel Eifersucht und wie viel Ehrsucht und so weiter. Aber das muss nicht unser Problem sein. Sondern die Sache ist die, dass der Geist Gottes dich vorbereitet und dass der Geist Gottes aus dir diese Braut machen kann. Das ist kein menschliches Werk. Der Geist Gottes ist dabei, für den Vater und für Jesus eine Braut zuzubereiten. Und er macht uns schön und er führt uns. Und er ist derjenige, der uns vor den Klippen des Lebens bewahrt. Ganz wichtig ist, dass wir versuchen, nicht in Sünde zu leben, sondern in Reinheit, in Heiligkeit. Und das bewirkt letztendlich auch der Geist Gottes. Ich komme zum Schluss. Ich hätte zwar jetzt noch einige andere Punkte, aber ich will das jetzt einfach zusammenfassen, was einfach wichtig ist in der Botschaft. Einige Statements, die das Ganze nochmal auf den Punkt bringen. Erstens: Die Werke Gottes zu wirken, ist kein krampfhaftes Abmühen um gute Taten. Sollte uns entspannen. Sollte uns relaxed machen. Also es kommt nicht auf dein Mühen und dein Krampf und deine Anstrengung an, sondern es kommt einfach darauf an, dass du Jesus von ganzem Herzen liebst. Und wenn du ihn liebst, dann wirst du ihn widerspiegeln, dann wirst du ihn groß machen, dann wirst du ihn predigen, dann wirst du ihn bezeugen vor den Menschen. Und dann wirst du automatisch die Werke Gottes wirken, weil du ihm gefallen willst. Wenn wir Gott gefallen wollen, dann hält uns das auch von Sünde ab. Dann hält uns das von Bindungen, von Belastungen, von allem Bösen ab. Zweitens, es wird vielmehr aus der Gemeinschaft mit dem Geist Gottes geboren, dass wir die Werke Gottes wirken. Und es geschieht ganz natürlich. Und wie gesagt, wir sollten darum beten, dass wir Gott hören und dass wir Gott sehen können. Drittens, es sollte aus der Liebe Gottes heraus geschehen, wie wir agieren, wie wir handeln und wie wir leben. Und viertens, je mehr wir, ich habe das mal so genannt, je mehr wir Gottes Brille aufhaben, also uns seine Sichtweise zu eigen machen, man könnte auch sagen, durch das Wort Gottes transformiert werden, desto eher geschieht alles ganz natürlich und ursprünglich. Fünftens, wichtig ist nur, dass wir nicht aus unserer Kraft und Stärke und Weisheit oder Überlegung heraus agieren, sondern aus Gottes Kraft. Sechstens, wichtig ist auch, dass unser Fokus auf Gott und auf dem Nächsten liegt und nicht auf uns selbst. Dann wird Gott uns alles andere, was wir brauchen, hinzufügen. Vergleiche Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und der letzte Punkt: an Jesus glauben, das ist das wichtigste Werk. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns das eigentlich relativ leicht gemacht hast. Wir sollen an Jesus glauben, dann werden wir die Werke Gottes wirken. Und ich bitte für jeden in diesem Raum, Vater, dass wir immer mehr lernen, an Jesus zu glauben, dass wir immer mehr dir ähnlich werden, dass wir immer mehr durch den Geist verbunden sind miteinander, dass wir die Werke Gottes wirken können, dass du uns zeigst, wie du bist, Vater, dass du uns zeigst, wie du handeln würdest an unserer Stelle, wenn wir in bestimmten Situationen agieren. Vater, ich segne jetzt diese Gemeinde hier im Namen Jesu und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, auf seinem Lebenswerk weiterzugehen mit dir, immer enger verbundener zu sein, dich mehr und mehr zu sehen, dich mehr und mehr zu hören und eins zu werden mit Jesus, eins zu werden mit dem Nächsten, den Fokus nicht auf sich selber zu haben, sondern den Fokus auf der Erbauung der Gemeinde, der Fokus auf der Erbauung des Nächsten. Und dass einer in der Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Herr, ich danke dir, dass du uns alle Mittel und Wege gegeben hast. Danke, dass du uns lehrst durch dein Wort. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, Vater, Jesus immer mehr zu erkennen, zu begreifen, zu sehen, ihm nachzueifern und uns vom Geist Gottes führen zu lassen, auf dass wir auf deinen Wegen gehen können. Dazu segne uns und dazu befreie uns und dazu gib uns jegliche Kraft und Autorität und Weisheit. Amen.